Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert und How to Russian. Wir haben jeden Abend Gäste, die in irgendeiner Beziehung zu unserem WM-Gastgeber stehen und aus Puzzleteilen zu zum Beispiel Leben, Liebe, russischer Musik, russischer Politik für uns ein Ganzes machen. Dieses Tutorial hört ihr gleich und eine Filmemacherin, die drei russische Frauen begleitet hat bei ihrem Kampf um ihr Russland. Und wir klären, ob Russen eigentlich immer noch die Bösen im Film sind. Das alles jetzt im Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt bitte mal konzentrieren, ganz genau hinhören, sonst verpasst ihr nämlich den Gag.
Ich muss dir was erzählen,
Mann. Na, bleibt.
Ich habe was Schlimmes gemacht, Mann.
Hast du Popel irgendwo wieder hingeschmiert?
Nein.
Habt ihr es irgendwie verstanden? Ich meine akustisch und so? Ja, sicherheitshalber hören wir es nochmal.
Ich muss dir was erzählen.
Noch stopp, Leute.
Ich habe was Schlimmes gemacht, Mann.
Stopp. Hast du Popel irgendwo wieder hingeschmiert?
Nein.
Ich kann mich voll beömmeln. Mark Filatov und Dimitri Chetkov, alias Slavik und Vadik. Oder auch die Ostboys aus Berlin-Marzahn. Inzwischen sind sie mit ihrer YouTube-Serie über ihr Leben zu Internetstars avanciert. Gern mal 500.000 Klicks pro Folge über ihr Leben rund um Shisha-Bar, Arbeitsamt, Dönerbude und Netto. Beide haben einen russischen Background und sind deswegen perfekt für unser Deutschlandfunk-Nova-Tutorial How to Russian. Die Ostboys also jetzt im Gespräch mit Kat Kaufmann, Schauspielerin, Autorin, Schriftstellerin und geboren in St. Petersburg. Wie sind die beiden erzogen worden? Unter anderem darüber reden sie jetzt. Vorsicht, witzig!
Deutschlandfunk Nova, How to Russian. Das Podcast-Tutorial zur Fußball-WM in Russland. Ohne Fußball, aber mit Kat Kaufmann.
Ich bin hier mit den Ostboys. Slavik Junge, Vadik Junge.
Mein Name ist Vadik Junge, ich bin Chef von Ostboys, von diesem YouTube-Channel. Ich bin Regisseur, studierter Regisseur, habe 3 Jahre studiert, Regie, Film, Antonioni, Godard, Edward Tarkovsky habe ich studiert und das mein Kollege und auch Assistent und Schauspieler Slavik Junge. Sagst du wahrscheinlich was, Alter?
Hallo. Hört man doch, wenn ich kaue, Sammich.
Ja, das ist, also wenn man dann nur hört, wie du kaust, ist natürlich nicht das Beste der Welt.
Darf man das schon nehmen?
Ja, nimm alles, nimm
alles. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Sämischke mitgebracht.
Er sagt, darf man das schon nehmen? Also wir haben ja auch Zuhörer im Radio. Der Tisch ist ein russischer Tisch. Hier liegt, wie in der russischen Küche, natürlich eine Zeitung. Es gibt Sämischke, das sind Kerne. Ja. Es gibt Sala.
Aber es gibt bessere.
Das ist umsonst. Halява, понимаешь? Так что тихо.
Wo hast du das gekauft?
Ich habe es nicht mal gekauft. Ich habe die Deutschen kaufen lassen.
Ja,
das war gut.
Richtig so. Integration.
Extegration, wenn ich bitten darf. Es gibt Pilzchen und es gibt Gurken und es gibt natürlich Wodka. Und mit Semichki wird hier schon losgelegt. Also Jungs, eure Serie wird bei euch selbst unterschrieben mit der asozialste Serie auf YouTube. Was ist daran asozial und was ist daran russisch?
Diese Frage soll Slavik Junge beantworten.
Er ist gerade.
Slavik Junge beantworten. Ja. Das schon beantwortet.
Permanente Mobbing bei uns im Projekt. Siehst du? Der lacht immer über meinen Akzent die ganze Zeit.
Wie haben eure Eltern euch erzogen?
Gut.
Was konkret?
Hat deine Mama dich geschlagen, russisch?
Nein.
Papa dich zur Armee geschickt.
Ein bisschen hat mit Tapochkam pugal, как это, so.
Mit dem Pantoffel.
Ja, so ein bisschen so schocken und hat so, ich musste immer so mich hinstellen und er hat das so imitiert, als ob er mich gleich schlägt und dann seine Hand geschlagen.
Echt?
Ja.
Deswegen war er so unerzogen.
Der war schon damals europäisch, weißt du?
Don't hit your kids. Ja. Sag mal, ich habe hier Wodka. Los, du darfst nicht trinken.
Ja.
Weil du Auto
aber ich
fährst.
Stoße mit an.
Ist gut, aber du musst trinken. Tut mir
was
leid.
Was ist das für Wodka?
Das ist hauseigener Wodka.
Novichok?
Ja, Novichok.
Agurtschik.
Ich habe auch Gabeln hier. Ne?
Gabel legen wir in die Tasche rein.
Zanas, zavas, vote pidaras.
Vote pidaras. Oh, Господи. Und deine Eltern?
Och, bля.
Was ist russische Erziehung? Definiert mal.
Doch. Kannst du erzählen über deine russische Erziehung?
Meine russische Erziehung ist Leistungskind, das nie aufräumen musste.
Leistungskind, das nie aufräumen musste?
Ja.
Hast du Geige gespielt?
Nee, Klavier.
Mir hat meine Mama immer gesagt, Vadik, du musst studieren. Mhm. Film ist scheiße, hat sie gesagt. Bring kein Geld, du musst programmieren lernen.
Und? Hast du es nicht gemacht?
Ich habe ein bisschen so Visual Basic gelernt damals in der Schule.
Ja.
Habe so programmiert, dass so ein Schwanz gezeichnet wird. Das so mit
doch,
Linien.
Ist
so.
Doch schon eine Menge, würde
und
ich sagen.
Und da war schon Ende.
Wir haben einen extra Behälter für inzwischen widerlich aussehende, abgekaute Kerne.
Widerlich sieht
es aus. Wie heißen die auf Deutsch?
Was?
Sonnenblumenkerne, genau. Die haben ja so eine Schale und die muss weg. Die isst man nicht mit. Dann hat meine Mutter gesagt, dass wenn man die Schalen mit isst, kriegt man Appendizit.
Ja.
Genau, habt ihr auch gehört,
klar.
Ne?
Ja.
Das gehört für mich zur russischen Erziehung, ist nicht die Schale und den Kern, so ein Quatsch.
Hat deine Mutter nicht gesagt, dass Sonnenblumenkerne zu essen ist asozial und so?
Nee, das hat sie nicht gesagt. Das
echt nicht?
Nee.
Weil du kommst aus St. Petersburg und da sind alle intelligent. Und
Hör mal, die Hälfte meiner Familie kommt aus Odessa und im Süden, In der Ukraine isst man einfach mal Sonnenblumenkerne all the time. Wenn jetzt ein Deutscher angenommen Russland bereist, worauf muss der sich einstellen? Was wären die besten Tipps?
Entspannen. Das ist das Wichtigste. Entspannen und wenn man so, also Russland ist, wenn man da zum ersten Mal ist, scheint so aggressiv zu sein, grau zu sein, aber in Wirklichkeit ist das nicht so, weil die Leute sind nur am Anfang distanziert, aber wenn du so richtig, wenn du die nah kennenlernst, dann sind sie offen zu dir und diese Freundschaft ist am meisten sehr stark, weil die Russen haben auch diesen Traum von Freundschaft und diese, weißt du?
Den Traum klingt schön, also den Traum klingt traurig, als wäre es niemals real, aber der Traum ist ja wahr.
Sehr selten, guck, hast du viele echte Freunde?
Russische, ja.
So echte
Freunde? Super echte, ja.
Die deinen Arsch schon so gerettet haben?
Geleckt haben, ja.
Geleckt?
Hast du gedacht. In Russland bringt man ja, wenn man zu jemandem zu Gast eingeladen ist, auch Geschenke mit. Was wäre euer Tipp?
Was Deutsches. Am besten, wo so Made in Germany draufsteht, egal was, weißt du? Kugelschreiber von so Herlitz oder so.
Von wem?
Nur so, wie heißt diese Firma? Herlitz oder so.
Pelikan.
Ja, und die Kinderschokoschreiber.
Habe ich damals geklaut von Markus, erinnerst du dich?
Ja.
Da war der einzige Deutsche mit einem Pelikan in der Hauptschule.
Stimmt, bei uns war auch sowas, ja.
Das heißt aber, dass die Russen, also wir stellen die jetzt so da, als wären die wahnsinnig arm und freuen sich über einen Kuli. Das stimmt natürlich so nicht. No?
Das stimmt.
Wir reden nur von uns so.
Ach so.
Für mich ist das ein guter Geschenk, also ich weiß nicht. Also ich würde mich auch freuen, wenn...
Ich schenke dir nachher einen Kuli. Da steht Made in Germany drauf.
Also vielleicht, wenn jemand von Integrationsbeauftragte guckt, mein Cousin Vadik Junge braucht deutschen Pass.
Ja.
Und vielleicht kann man, oder es reicht ja auch schon, wenn jemand unterschreiben kann auf dem Ausweis vom Polenmarkt. Das würde auch schon ausreichen.
Mann, ihr seid Russen, ihr müsst es doch selber beschaffen können. Was seid ihr denn?
Ja, nur aber original ist schwer zu beschaffen.
Ja.
Ja, original, aber du willst ja Polenmarkt, also das kriegt ihr ja wohl noch hin. Ich kann dich übrigens heiraten, wenn du willst.
Für
ich habe deutsche Pass, ja.
Geil.
Oder?
Valera, das ist Jackpot.
Das ist Jackpot, Junge. Aber das sind wir Deutsche dann. Ist das nicht traurig?
Hä?
Also wieso spielst du jetzt mit meinen Gefühlen? Wieso versprichst du die Sachen, die nur für Show?
Nein.
Was, wenn ich richtig hoffe?
Dann
was
machen wir das. Ich zieh durch, Junge. Ich bin Russe. Ich mach die Sachen, verstehst
Och,
du?
Bis jetzt.
Ja. Ich wollte noch sagen, wegen Deutscher sein und so. Als man mir meinen deutschen Pass gegeben hat und meinen Asylantenpass zerschnitten, habe ich richtig geweint.
Echt? Warum?
Ja, na, weil ich weiß nicht. Das war wie eine Identität, die dann plötzlich wegfällt und jetzt bitte assimiliert
dich. Hast du damals so tief gedacht? Wahrscheinlich war
ich
es einfach...
Ich habe so tief gefühlt.
Ja?
Gedacht vielleicht nicht, nein.
So gefühlt?
Ja, aber ich war ja schon 15.
Ach so.
Weißt du, ich war jetzt nicht irgendwie ganz klein. Wie oft fahrt ihr nach Russland? Oder in die Ukraine?
Nicht so oft, aber Russland liebt man von Weitem.
Das stimmt. Oh, das hast du schön gesagt.
Je länger ich weg bin, je mehr liebe ich Russland und so. okay. Nee, ist wirklich so.
Ja.
Ich bin wie Bunin.
Oh, wie schön. Oh, jetzt wird es doch
endlich
intellektuell. Was ist Bunin? Was macht ihr, wenn ihr richtig, richtig Sehnsucht kriegt?
Weißt du... Soll ich dir ehrlich sagen?
Ganz ehrlich, ja.
Ich gehe Mix machen einmal, dann reicht mir.
Wirklich?
Ja.
Ist es dann aber auch wirklich genug oder ist es nur befriedigt? Oder hast du wirklich dann die Schnauze voll?
Es ist mehr genug, es ist mehr genug.
Ja?
Ja.
Weil du was siehst?
Leute, russische Leute und so. Und für mich ist jetzt meine Heimat Marzahn, weißt du? Berlin-Marzahn, das ist, und die Leute, das Wort Slavik ist meine Heimat jetzt, weißt
du? Das finde ich schön. So. Ja, das ist wahrscheinlich für viele Russen oder sonstig geartete Menschen mit einem anderen Herkunftsland, das so anders ist als Deutschland, ist dann eine Person, die aus dem gleichen Land kommt, die Heimat. Und du hast hier noch Wodka übrig.
Ich trinke doch nicht alleine.
Ich trinke mit dir, mein Freund.
Wurscht, verdammt.
Ja, dabei. Bitte. Ohne Gurke geht gar nichts, man muss Gurken dazu. Also man muss eigentlich in der rechten Hand oder wenn man Linkshänder in der linken den Wodka halten und in der anderen schon was vorbereitet ist, was man sich danach
in Russland geht. Muss man auch nicht unbedingt in die Augen gucken, ne?
Nee, das stimmt. Ja, wir sind da gar nicht pedantisch, aber was sagen muss man immer.
Und für alle deutsche Zuschauer, was ich sagen wollte, ihr denkt immer, die Russen sagen diese Nazdrowia, aber das sagen die Polen. Wir sagen dabei, Prost, einfach so. Oder auf etwas trinken wir, auf die Liebe oder auf die Schönheit. Am besten über die Frauen, so, das ist am besten.
Da, Zanas, Zavas, Votte, Pidaras.
Zavas.
Ich
sage Homosexuelle.
Genau, auf Boris Moiseev, auf die Homosexuellen und auf die Liebe. Oh, guckt ihr russische Filme?
Ja.
Was könnt ihr empfehlen?
Brat
finde ich Brigada. Absolut auch. Brigada.
Brigada.
Boomer.
Boomer ist gut.
Super.
Liebe Zuschauer, um Russland zu verstehen, am besten, guckt den Film Brat, Bruder. Der hat alles drin, was Russland hat. Ja, guckt an.
Ja.
Ist gut.
Sag
ist ja auch räumt.
Das ich räume hier alles unter den Zenit-Fußballschal.
Genau. Dass die aufräumen musste. Und auch, was also für Humor ist gut, Zhvanetskij. Es gibt so einen.
Aber den gibt es, glaube ich, nicht übersetzt.
Ja, stimmt. Oder so ein russischer Schriftsteller, ich habe das viel gelesen für meine Filme. Und heißt Davlatov. Das ist der beste Schriftsteller. Davlatov ist bester.
Ja.
Ja.
Wen kann man denn noch gut übersetzt empfehlen? Ich meine, das Klassische kennt man ja, ne? Dostojewski und so weiter, aber...
Also, Humor ist gut. Humor, 12 Stühle, so ein Buch, Dvenadzet Stuljev.
Dvenadzet Stuljev, ja.
Weißt du, es gibt einen Spruch, was ist das dünnste Buch der Welt? Das ist ein Buch über deutsches Humor. Weil, das ist so, sagt man. Das habe ich nie geschrieben, das hat Robert McKee geschrieben. Ich habe so sein Buch gelesen, The Story, um Drehbücher wundervoll zu schreiben. Aber. aber.
Ich komme nicht mehr klar, ja.
Aber.
Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich will sein wie so ein Ostboy, ich will sein wie ein Russe, was kann man dem ans Herz legen?
Austausch ja in Russland machen.
No, der wird schockiert sein, wenn der zurückkommt.
Ja, aber so lernst du auch.
Wovon wird der schockiert sein?
Vielleicht von Alerk, Alter.
Von was?
Von Alerk.
Das ist so ein Russe, Alerk.
Ja, das ist, so, habe ich schon mir gedacht.
Prototyp Russe. Ja. So Türkei-Urlaub, 120 Kilo und besoffen an der Minibar.
So, спасибо деду за победу.
Danke dem Opa für den Sieg, heißt das übersetzt.
Und wenn ihr wollt, können wir wiederholen, weißt du? Okay. Zweiter Aufkleber.
Mm. Wie sind die Dinger?
Mm, sind gut.
Also Semichke wurden abgeurteilt, aber die Pilze sind der Hit. Und Sala, kto budi Sala? Wer ist denn das jetzt?
Nee, ich bin auf Diät.
Folgendes Spiel. Ich drücke jetzt eine Taste, die macht einen Beat. Und ihr müsst assoziativ einfach liefern.
Mhm.
So, was ist das Besondere am russischen Fernsehen im Vergleich zum deutschen Fernsehen?
Action. Drama.
Viel Drama.
Alle mehr Drama.
Weinen.
Alle weinen. Alle schreien. Das ist mir aufgefallen. Ja. Alter. Russkis Stol, russischer Tisch, was muss drauf?
Olivier.
Den macht man zu jeder Feier.
Холодец.
Шашлык.
Водка.
Вареники.
Путин.
Auf dem Tisch mit ihm. Wenn ihr russisch essen wollt übrigens, dann geht ihr mal schön in Gorki Park. Das ist in Mitte.
Zahlen die euch Sponsoring oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Wir waren gestern im armenischen Restaurant.
Ja, Шашлык zum Beispiel ist für mich auch, obwohl das eben nicht russisch ist, Aber eigentlich gehört das zu meinem Russischsein dazu. Und das ist ja das Krasse, dass es so viele Ethnien gibt, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, was ist eigentlich richtig Russisch. Und dann denken wir es halt rasch und direwaschen, ist es aber gar nicht. Nicht mal bei den Worten.
Ja.
Wie zum Beispiel...
Salam.
Parikmacher, come on, salam. Parikmacher heißt Perückenmacher. Oder beispielsweise...
Hat sie vorbereitet?
Nicht. Nein, habe ich nicht. Aber ich suche mit meinem Vater immer nach Worten.
Ja.
Fartuk.
Fartuch.
Das
Butterbrot.
Ist, na, Butterbrot sowieso, aber Fartuch hat einen ganz lustigen, wisst ihr, wo das herkommt?
Woher?
Also es heißt eigentlich Schürze. Und das kommt daher, dass früher, weil es man noch mit Pferdekutschen gefahren ist, die Pferde ja gekackt haben und Dreck von sich getreten mit den Hinterläufern. Und man hatte, der Fahrer hatte ein sehr, sehr dickes Fahrtuch, damit dieser ganze Mist. Voll lustig. Wie war eure Schulzeit eigentlich? So als...
Gut.
Die ihr seid. Gut?
Ja.
Wie angeeckt?
Nein.
Die haben nie gesagt,
hier, doch, die haben immer gesagt, Slavik, das ist nicht Russland hier.
Also russische Kindheit ist eine harte Sache. Russische Schule ist eine ganz andere Schule als die deutsche. Und wenn so jemand wie der Boy hier gesagt bekommt, du bist hier nicht in Russland, dann heißt es, man benimmt sich daneben. Was hast denn du gemacht?
Ich habe, wir hatten also Mathe geschrieben. Und ich habe das erste Mal gelernt.
Ja.
In der 6. Klasse. Und dann war der fertig. Dieser, ich weiß nicht, wie der genau hieß.
Hans-Peter.
Und hat irgendwie so wie Hans-Peter. Und der hat die ganze Zeit geredet. Und das hat mich so aggressiv gemacht, weil ich wollte endlich mal eine Eins nach Hause bringen. Ich bin aufgestanden, habe gesagt, hör auf jetzt zu reden. Dann hat er weiter geredet. Bin ich aufgestanden, dann haben wir halt kurz Fetzerei gehabt. Und zwar direkt vor der Lehrerin. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und da hat die Lehrerin gesagt, Slavik, wir sind hier nicht in Russland. Und ich habe gesagt, ich will nur eine Eins schreiben.
Also du wolltest dich prügeln, weil er dich gestört hat beim Lernprozess.
Ja, deswegen habe ich eine 2 plus gehabt am Ende.
Ja.
Das war meine beste Note in meiner 6. Klasse. Kurz vorm unaufhaltsamen Abstieg auf die Hauptschule.
Was habt ihr als russische, ukrainische, post-sowjetische Bürger, Mädchen zu bieten, was die woanders niemals kriegen?
Herr Junge ist Expert.
In?
Was Mädchen betrifft und...
Was kannst du? Komm schon. Ich muss dich wollen. Erzähl mal kurz.
Mädchen mögen natürlich, wenn man die ausführt zum Beispiel.
Mhm.
Oder zum Beispiel auch was kocht.
Ah.
Zum Beispiel Pelmeni.
Entschuldigung, ich muss es den Zuschauern erklären und zuhören. Pelmeni kochen ist jetzt nicht so schwer. Du machst Wasser in den Topf und dann schmeißt du die Dinger rein. Und wenn sie oben ist schwimmen, Kunst. Ist es fertig.
Vadik macht immer ein Date, führt die aus.
Mhm.
Und also etwas längeres Date, was natürlich nicht so gut bei Mädchen ankommt. Dann landet man in der Friendzone und ich mache 2 Flaschen Wodka, 1 Kilo Pelmeni. Das reicht dann auch aus.
Frauen mögen seine Brutalität.
Guck mal, ihr habt schon, ich habe euch doch gerade beobachtet, wie ihr... geredet habt über hier so Intelligente, der
da
war doch sofort,
draußen, ne?
Aber er war sofort in deiner Friendzone, das habe ich
nein,
gesagt.
Null!
Sie wird, ihren Freundinnen erzählen, der war dick, der ist so toll, ist so, also mit dem kann man so reden, nett. Stundenlang.
Ich gehöre zu der Spezies Mensch und ich würde weder Frau noch Mann sagen, die am liebsten nur das Gehirn eines Menschen vögeln würde.
Nein, das sage ich nicht.
Was ist das für Show? Was hast du mich mitgebracht? Hier,
ich bin ja ein russisches Mädchen. Ich war jetzt im Oktober in Russland und es war wirklich anders für mich, als Frau wahrgenommen zu werden, ausgeführt zu werden und alles.
Wurdest du ausgeführt?
Oh, sowas von. Nee, ich habe Freunde da, die unbedingt wollten, dass ich länger bleibe. Und die haben gesagt, wir werden dir das so schön machen, dass du nie wieder gehen willst.
Echt?
Und die haben mir immer einen Wagen bestellt, dahin, wo ich gewohnt habe. Und zwar den besten. Man kann ja in Russland bei Yandex Taxi, kannst du ja verschiedene Kategorien und die haben immer den geilsten. Mit
so,
Wi-Fi.
Nur mal so kurzer Business-Tipp, ja?
Business-Tipp.
Für deine Show.
Danke.
Du hast schon ein Restaurant genannt und so einen Taxi-Service. Und wenn du einen guten Producer findest, du kannst für jede so, wenn du das sagst, ein bisschen Geld bekommen. Ne?
Ich brauche kein Geld, ich bin so reich.
Oh.
Deswegen kann ich dich heiraten. Ich gebe dir auch Taschengeld die Woche.
Geil.
Och, bleib.
Ja. Jetzt fühle ich mich gerade wie ein russischer Mann. So, Beba. Ich habe heute alles vergessen. Ich habe mich vorhin tatsächlich sehr russisch, erfinderisch sein und so, wenn du nichts hast, mit Haarspray unter den Achseln.
Jetzt war's nicht.
Das klebt, Beba.
Och, das ist richtig asozial, Karl.
Ach komm schon, ja. Ey, ihr habt so vorgelegt, ich kann nur noch asozial werden. Ja. Ich meine, das, was ihr da schreibt mit der asozialste Serie auf YouTube, ist natürlich wahr.
Ha!
Ha! Aber ihr seid süß, trotzdem. Ihr seid sehr süß.
Dankeschön.
Ich kenne euch ja wirklich seit 2 Jahren und ich fand am Anfang sehr, sehr toll, dass ihr eigentlich in all der Asozialität und dem kein Geld haben etwas repräsentiert habt, was die traurigen Russen der untersten Gesellschaftsschicht trotzdem mit dem großen Herzen zeigt, tatsächlich. Wirklich. Und es war, weil das war so, so ehrlich, so zum Beispiel, wo jetzt bei Humana war, dich einkleiden, ja. Das hatte so viel Charme und so viel traurige, melancholische, ich lebe trotzdem Haltung, ja. Mhm. Auch wenn alles scheiße ist. Und das ist für mich das Russischste an euch tatsächlich. Es sei denn, ihr wollt mir jetzt widersprechen, seid jetzt harte Kerle wie die Aslaks.
Es war schon schön gesagt. Weißt du, es war so normal, wie wir Witze gemacht haben bei uns in der Platte. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt macht jeder kleine Wichser so YouTube-Videos, ja, und verdient Geld, weißt du. Und ich dachte, müssen wir auch machen. Und dann zack, 2 Jahre später, Rolex gekauft.
Lolex und Bolex. Was wollt ihr denn eigentlich, was als nächstes bei euch passiert?
Mehr Geld, Alter. Wir haben heute auf
Goldene Kontostand, Rolex,
auf Kontostand haben wir geguckt. Und
was war drauf?
Wenig Geld.
Ja.
5 Euro.
Ihr dürft das Schlusswort haben. Ich sag dann nur ja am Ende.
Jetzt ist Schluss schon.
Könnt mich bitte alle Mädchen unter 20, von 18 bis 20 auf Facebook Slavik Junge adden.
Du bist ekelhaft.
Hä, warum?
Und du?
Oder auf Insta. Also auf jeden Fall, lieber Zuschauer, ein bisschen Werbung. Ozboys, bester soziale Serie.
Schatz, hier steht sowieso
auf YouTube, auf runter. YouTube folgen. Ich motiviere die Zuschauer am besten. Also abonnieren auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Snapchat.
Einfach überall.
Schreibt uns und auch nicht vergessen, unser Merchandise kaufen. Und Radioshow von Kat Kaufmann anhören.
Ganz genau.
Ist beste Show der Welt.
Ich beste Show der Welt. Auch sehr gut.
Ich hab euch auch.
Ich höre sehr gerne zu.
Ich hab euch lieb. Und wir heiraten jetzt. Wir gehen jetzt heiraten.
Geil.
Na dann.
Alleine für deine Stimme werde ich heiraten. Mm.
We Russians love you Germans. Wir wollen den deutschen Pass. Wir machen das unter uns, wenn ihr uns keinen gebt.
Danke. Zack. Für Arbeitsamt.
Genau, danke für Arbeitsamt.
Grüße an meine Arbeitsamtberaterin.
Fertig! It's a wrap!
Deutschlandfunk Nova, How to Russian. Das Podcast-Tutorial zur Fußball-WM in Russland. Ohne Fußball, aber mit Kat Kaufmann.
Und den Ostboys. Sehr witzig war es, das Gespräch mit Kat Kaufmann und den Ostboys. Und das Video dazu könnt ihr jetzt sehen auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Russische Frauen sind für mich vor allem schön. Die haben oft diese wunderbaren hohen Wangenknochen, ganz lange Haare und natürlich in Top-Shape. Dazu sind sie immer perfekt gepflegt. Vor allem im Gegensatz zu uns Berliner Arztmädchen fällt das doch sehr auf. Gut, jetzt kann man sich natürlich über den Style streiten, wollen wir aber an dieser Stelle nicht. Uns geht's heute Abend um die Rolle der Frau in Russland. Dazu beim Studio Katja Fedulova. Sie ist deutsch-russische Filmemacherin und hat für ihren Dokumentarfilm 3 Engel für Russland, Glaube, Hoffnung, Liebe, 3 Russinnen begleitet. Olga, Anastasia und Natalia. Alle 3 kämpfen auf ganz unterschiedliche Art und Weise für ihr Land. Also, 3 unterschiedliche Frauen, beschreibt die uns doch nochmal. Wie unterscheiden die sich?
Also, ich habe natürlich von Anfang an speziell nach Frauen gesucht, die diese Ideologien repräsentieren, die am meisten heute in dem modernen Russland zu treffen sind, ne, in der Gesellschaft allgemein. Also, das ist diese oppositionelle Demokratiekämpfe, Ultrapatriotismus, ne, und diese steigende Religiosität, gerade in der orthodoxen Glauben. Also ich bin dann bei Olga natürlich mit großer Freude geblieben, weil sie hat mich sehr fasziniert wegen ihrer Mut.
Und also sie ist quasi die Oppositionelle.
Genau, sie kämpft für Demokratie. Mhm. Ne? Und sie findet, dass Russland auf jeden Fall in einer ganz miserablen Situation ist, wegen Korruption, wegen untätigen Präsidenten Putin, wegen Totalitarismus und so weiter. Ne? Und sie hat sozusagen Putin eine Videobotschaft gesendet, wo sie alle diese Sachen aufgelistet hat.
Anastasia, und was hat Anastasia gemacht? Anastasia
wurde mir tatsächlich empfohlen, weil sie damals auch schon relativ bekannt als Kriegsreporterin war. Sie ist als ehemalige Schönheitskönigin in Kursk. Sie hat so eine familiäre Tragödie erlebt. Also ihr Sohn wurde weggenommen von dem Vater, weil also nach der Scheidung. Das hat sie sozusagen nicht so richtig verkraften können. Und das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum sie in die Ukraine gegangen ist, zu kämpfen. Auch sozusagen wieder das Gefühl zu bekommen, dass sie irgendwo gebraucht wird. Ne? Mhm.
Aber also, sie ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, sie ist pro Putin.
Sie ist pro Putin. Sie ist natürlich auch sehr beeinflusst von der Propaganda, was in Russland gerade sehr groß verstreut wird. Also sie war als Kriegsberichterstatterin da. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Menschen getötet hat. Also, dass sie Waffe hatte, das wusste ich. Ne? Mhm. Aber was genau sie da gemacht hat, außer dass sie Videoberichte gedreht hat, das wollte sie mir auch nicht verraten. Ne? Mhm.
Und Natalia?
Natalia ist für mich eine große Karrieristin. Sie kämpft gegen Abtreibung und für die Rückkehr traditioneller Werte in Russland. Und das macht sie sehr geschickt, weil sie sozusagen aus ihrer eigenen persönlichen Erfahrung heraus, sie ist selbst mit Ende 20 vierfache Mutter geworden. Ne? Mhm. Und sie erzählt, dass bei drei Schwangerschaften wurde ihr von Ärzten geraten, dass sie abtreiben muss.
Mhm. Okay, aus körperlichen Gründen oder warum?
Unterschiedlich. Also sie meint, es ist einfach allgemein in Russland, es wird mit Abtreibung so leicht umgegangen. Also das ist sozusagen eine gängige Form von Verhütung eigentlich. Ne? Also diese Idee oder diese Gedanke von ihr kann ich verstehen. Also man muss tatsächlich Abtreibung bekämpfen im Sinne, diese Frauen unterstützen und so weiter.
Man darf es nicht verbieten. Man muss man auch Aufklärung betreiben. Ne?
Aufklärung betreiben, genau.
Und warum sind das jetzt dann die drei Frauen geworden? Einmal die Oppositionelle gegen Putin, die für Putin kämpft, offenbar sehr radikal mit einer Waffe, wobei wir nicht wissen, wie weit sie dabei geht. Und dann haben wir noch Natalia, die einfach sehr konservativ ist in ihren Werten, die sie vertritt. Warum ist es diese Kombi geworden? Weil, also, es hätten ja auch zwei gereicht. Man hätte ja auch sagen können, man nimmt eine Pro und eine Contra.
Also der Film heißt Drei Engel für Russland, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Glaube, also das hat mit Glauben zu tun. Hoffnung war für mich Demokratie, Hoffnung an demokratisches Russland. Und Liebe, also Liebe zur Heimat, ne? Also dieser steigende Ultrapatriotismus.
Katja Fedulova, russisch-deutsche Filmemacherin, hat für ihren Dokumentarfilm Drei Engel für Russland, Glaube, Hoffnung, Liebe drei Russinnen begleitet. Und wir reden gleich drüber, wie es diesen drei Frauen heute in Russland geht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
How to Russian, das ist ja unser Motto in dieser Woche bei ab 21. Wir wollen alles wissen über Russland, bevor es dann nächste Woche hingeht. Alles ohne Fußball. Heute haben wir in unserem Tutorial How to Russian russische YouTube-Stars zu Gast, also YouTube-Stars aus Deutschland, die russische Wurzeln haben. Es sind die Ostboys aus Berlin-Marzahn. Da wird wirklich jedes Klischee von russischen Männern bedient. Jetzt gucken wir aber erstmal auf russische Frauen. Bei mir im Studio war Katja Fedulova. Sie ist deutsch-russische Filmemacherin, hat einen Film gemacht mit dem Titel Drei Engel für Russland, Glaube, Hoffnung, Liebe und hat darin drei Frauen, Olga, Anastasia und Natalia, begleitet. Das Bild, was wir von russischen Frauen haben, ist ja meistens bildschön, sexy angezogen, knatschenge Mini-Kleider mit High Heels und das, auch wenn man einfach nur zum Einkaufen geht. Ist das ein Klischee oder ist das in Russland wirklich noch so?
Ja, also das ist auf jeden Fall nach wie vor so und es ist auch tatsächlich für jede Frau in Russland, wenn sie in die Öffentlichkeit geht, sie muss gut aussehen, sonst sieht keine her. Das ist das Erste, sie muss sozusagen äußerlich gemerkt werden und dann kann sie ihre Ideen in die Öffentlichkeit verbreiten.
Also
ne?
Deine drei Protagonistinnen sehen dann wahrscheinlich auch sehr gut aus, oder?
Die sehen sehr gut aus, also die sind modelhaft. Und das war mir auch wichtig, also weil natürlich ist es auch ein gewisses Klischee. Aber ich finde, in jedem Film von mir, ich zeige zuerst meistens das Klischee und dann versuche, diese Klischee sozusagen zu brechen. Ne? Mhm. Also zu zeigen, was hinter diesem Klischee eigentlich verbirgt.
Wie gleichberechtigt sind deiner Meinung nach Frauen in Russland im Jahr 2018?
Also ich finde, Frauen sind nach wie vor nicht gleichberechtigt. Also weil das Land ist natürlich sehr chauvinistisch, also Männer regieren da in alle Bereiche. Aber es gibt auch ja diese alte sowjetische Tradition, also wo man in Sowjetunion gedacht hat, also da sind die Rollen zwischen Mann und Frau ungefähr ausgeglichen. Das stimmte so nicht, weil also die Männer und Frauen, die haben ungefähr gleiche Löhne bekommen. Und wenn die aber Feierabend hatten und kamen nach Hause, dann haben sich die Männer immer gemütlich auf der Sofa hingesetzt und Frauen mussten kochen, also waschen, Kinder, alles, ne? Und das war normal. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das auch so geblieben ist. Also da gibt es eine Veränderung, aber ich glaube, das sitzt trotzdem in den Köpfen. Ne?
Wie konservativ ist Russland? Das klingt ja schon so ein bisschen an, heutzutage deiner Meinung nach.
Also ich finde, Russland ist nach wie vor sehr konservativ. Gerade was Sachen, die für uns völlig normal sind, also sexuelle Orientierung oder was weiß ich. Ja,
also du sprichst vor allen Dingen auf die Homophobie an, ne?
Genau.
Die ja ganz offen ausgelebt wird in Russland.
Ja, und ich finde, was ich ganz interessant finde, wir haben ja schon seit also Anfang der 20. Jahrhundert feiern wir diesen Fest 8. März. Ne? Das ist so der internationale Tag der Frauen. Mhm. Und dieses Fest, also wie das gegründet wurde, da sind Frauen, also Rosa Luxemburg, und also die sind auf die Straße gegangen, die wollten für ihre Rechte laut werden. Und die haben tatsächlich Reformen geschafft. Und heute in Russland wird dieser Tag als Tag der Weiblichkeit, also gefeiert. Frauen bekommen Blumen, Frauen werden so besonders hofiert von Männern. Aber dieser politische Kontext, also der sozusagen der ursprünglich für diesen Tag gedacht wurde, der ist komplett weg.
Hast du denn das Gefühl, dass sich überhaupt so für die Frau schon ein bisschen was verbessert hat?
Also ich beobachte auf jeden Fall, dass die jüngere Generation von Männern, also es gibt ja auch so, dass Väter gerne auch mit ihren Kindern was machen, dass sie auch kochen oder so. Also dass diese ganz, ganz klassische Konservativen, die sind jetzt ein bisschen aufgebrochen, genau. Also
vielleicht hat die eine oder andere Frau aber auch ein bisschen Angst, ne, offen zu äußern, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, keinen Bock mehr hat auf klassische Rollenverteilung oder dass sie es scheiße findet, dass man nicht offen lesbisch sein darf oder so. Also ja. Das ist ja auch mit Repression verbunden, wenn man Pech hat, oder?
Ich merke, Russland war zum Beispiel weniger konservativ in der Zeit der 90er Jahre, ne? Als nach Perestroika, wo alles neu war, alles, man wollte alles ausprobieren. Die Menschen waren viel freier in ihrem Kopf. Und mit der Zeit, wo Putin an die Macht kam und die Kirche sich sehr stark in die Politik eingemischt haben und vor allem die Menschen sind sehr, sehr gläubig geworden. Mhm. Also ich denke, dieses konservative Denken kam mit dem Glauben zurück. Ich habe selbst ganz viele Freundinnen, die mit mir in meiner sowjetischen Zeit aufgewachsen sind. Wir waren nie religiös, aber heute sind sie alle sehr, sehr gläubig. Und mit dieser Gläubigkeit denken sie auch ganz anders, eben konservativ.
Katja Fedulova, deutsch-russische Filmemacherin, hat ihren Dokumentarfilm Drei Engel für Russland, Glaube, Hoffnung, Liebe mit drei Russinnen begleitet. Also sie hat drei Frauen gezeigt, die auf unterschiedlichste Art und Weise einen Kampf für ihr Land kämpfen. Diesen Film, den könnt ihr noch bis November sehen, umsonst und immer in der ZDF-Mediathek.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
In Liebesgrüße aus Moskau aus dem Jahr 1963, da ist Rosa Klepp Bonds sadistische Gegenspielerin vom KGB. In Der Spion, der mich liebte 1977 ist KGB-Major Anja Amasowa die Böse. In GoldenEye, 90er Jahre, ist es die sowjetische Programmiererin Natalia Simonova, die James Bond die Hölle heiß macht. Bei James Bond sind wirklich, wirklich oft Russen die Bösen. Immer schön klischeehaft platt dargestellt, Verbrecher, unkultiviert, eine scheußliche Klamotte an, gewalttätig und trinkfest, natürlich. Und nicht nur da, auch in vielen anderen US-amerikanischen Filmen war das sehr lange so. Warum, habe ich Irina Gradinari gefragt, Professorin für Literaturwissenschaften an der Fernuni Hagen, Forschungsschwerpunkt unter anderem Filmgeschichte und Theorie sowjetischer West- und ostdeutscher Kriegsfilm. Also, warum sind die Russen immer die Bösen?
Also ich würde sagen, dass die Filme auf die politische Situation reagiert haben, nämlich auf den Kalten Krieg. Vielleicht nicht nur das, sondern auch die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges. Das Problem ist nicht nur, dass da so eine große Teilung in der Welt gibt, also Osten und Westen, sondern auch, dass das andere nicht bekannt ist. Also das ist sozusagen im Kalten Krieg, gab es nur notwendige Kommunikation zwischen den Ländern und wenig kulturelle Kontakte und wenig unmittelbare Kommunikation miteinander. Deswegen scheint mir so zu sein, dass da viele phantasmatische Bilder sich herausgebildet haben, also die Russen, dass man so sich nicht vorstellen kann, also was das ist.
Und was man sich nicht vorstellen kann, kann man ja dann gerne mal als Feindbild nehmen und schön in allen seinen Stereotypen Facetten abbilden. Warum diese Stereotype in Filmen und Serien?
Der Film muss auf eine prägnante Art und Weise uns in der Handlung orientieren und viel Information liefern. Deswegen kommt der Film ohne Stereotype überhaupt nicht aus. Das ist notwendig für die Ästhetik und für das Verständnis des Filmes. Bei Serien ist es so, dass da aufgrund dessen, dass die Serien mehr Raum für das Erzählen haben, würde ich sagen, dass da eine neue Entwicklung stattfindet. Es gibt keine Notwendigkeit, nur mit Stereotypen zu arbeiten. Also, dass die Figuren verschiedene Entwicklungsphasen durchlaufen, deswegen gibt es so eine Entfaltung von verschiedenen Charakteren.
Serien bieten also mehr Raum, um Figuren komplexer darzustellen. Der Böse kann auch seine guten und weichen Seiten haben. Und in den aktuellen amerikanischen Filmen und Serien kommen inzwischen verschiedene und ganz andere Bösewichte vor als Russen.
Sicher, also dass der Film auf die gegenwärtige politische Situation reagieren möchte, aber die Zeit hat sich dort trotzdem geändert. Wir haben keine bipolare Welt mehr. Und ich glaube, dass es nicht mehr so glaubwürdig würde, wenn so ein Russe als Bösewicht allein auftreten würde. Wir haben so multiple Zentren jetzt in der politischen Welt. Und natürlich auch, es gibt eine große Angst gegenüber dem Nahen Osten. Und deswegen würde ich sagen, dass die Muslime und vor allem muslimische Männer vorwiegend als Bösewichten spätestens seit den 90er Jahren auftreten.
Angepasst an unsere globale Welt spiegeln also Filme und Serien die gängigen Vorurteile der Gesellschaft. In den USA sind also im Moment bevorzugt Araber die Bösewichte. Mal sehen, wie lange das so bleibt. In deutschen Filmen und Serien ist das übrigens ein bisschen anders. Bei uns gehören Russen eher dazu, zum Beispiel in der Berlin-Staffel von Homeland, bei Babylon Berlin oder im Angesicht des Verbrechens. Und oft werden Filme und Serien inzwischen auch als Gemeinschaftsproduktion produziert. Da sprechen sich die Beteiligten dann im Vorfeld ab, welche gemeinsame historische Wahrheit sie wie zeigen wollen. Da kann dann also alles und jeder der Bösewicht sein. So wird ein Schuh draus.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Hudenhagen. Das kleine Äffchen Melly von Popstar Justin Bieber hat Nachwuchs bekommen. Einst reiste Melly mit Justin Bieber um die Welt. Der Weißschulter-Kapuzineraffe lebt jedoch seit einigen Jahren im Serengeti-Park in Hodenhagen. 2013 war das Tier mit Bieber in einem Privatjet nach Deutschland gekommen. Der Zoll beschlagnahmte das damals etwa 14 Wochen alte Äffchen, weil notwendige Dokumente fehlten. Bieber verließ nach seiner Konzerttournee das Land, ohne die Papiere nachzureichen. Sein Äffchen blieb zurück. Melly kam erst in ein Tierheim nach München und dann in den Serengeti-Park Hodenhagen. 5 Jahre später folgt nun die freudige Nachricht von Mellys Vaterschaft. Es ist ein großer Erfolg, einen als Haustier gehaltenen und damit völlig fehlgeprägten Affen so erfolgreich in eine Affengruppe zu integrieren, dass er Nachkommen zeugt, sagte Parkinhaber Fabrizio Sepe in Hodenhagen. Die Mutter des noch namenlosen Jungtieres ist die bereits 2007 im Park geborene Weißschulter-Kapuziner-Dame Vanessa.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.